Ich habe es genannt Rimbauds Arm. Was waren Subkulturen? Ganze Bibliotheken samt unterirdischen Magazinen ließen sich füllen mit der Literatur zu Subkulturen. Längst ist die Geschichte dieser Auseinandersetzung ein eigenes, durchaus komplexes Forschungsfeld. Von Subkulturen sprechen diverse akademische Disziplinen mit eigenen theoretischen, aber auch politischen Vorentscheidungen in entsprechend vielfältiger Methodik und Empirie, mit Begrifflichkeiten und Argumentationen von höchst unterschiedlicher Konsistenz und Dichte. Und dabei sind die angrenzenden Bereiche Journalismus, Pamphletistik, Veteranenmemoiren und so weiter noch gar nicht in Rechnung gestellt, ganz zu schweigen von fiktionalen Aushandlungen. Vielleicht komme ich daher für diese kurze Einstimmung mit dem Taschenspielertrick durch, einige der Vorüberlegungen, die zu dieser Tagung geführt haben, am Exempel einer einzigen, vielbeachteten jüngeren Publikation zu entwickeln, die ihre Popularität allerdings weniger ihrer methodischen oder gar theoretischen Avanciertheit verdankt. Dabei treten die Autorinnen und Autoren durchaus mit der Behauptung an, etwas Exemplarisches zu unternehmen, nämlich die Probe aufs Exempel, ob es, ich zitiere, möglich ist, eine subkulturelle Formation zu analysieren, während sie noch existiert, und zwar anhand der Zeugenaussagen von Menschen, die der Szene nahestehen. Das ist, so formuliert, eine reichlich kuriose Frage. Schließlich begleiten zeitnahe, aus mehr oder minder großer Nähe artikulierte Analysen und Kommentare Subkulturen, soweit deren Überlieferung zurückreicht. Ken Gelder etwa hat in seiner beeindruckenden Studie Subcultures, Cultural Histories and Social Practice nicht nur eine Tradition, sondern auch feste Topoi der Rede von Subkulturen bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgt. Zur sogenannten Rogue Literature, die die Londoner Unterwelten ihrer Zeit schilderte, und dabei eingeräumt, dass er nun mal kein Medievist sei, die kämen diskursarchäologisch wahrscheinlich weiter zurück. Methodische Zeugenbefragungen, so Gelder, kennzeichnen bereits Henry Mayhews berühmte Sozialreporttagen aus den Londoner Armenvierteln der 1850er Jahre. Spätestens die empirisch-soziologische Chicago School hat in den 1920er, 1930ern die meist migrantisch geprägten Subkulturen Chicagos systematisch erforscht, nicht zuletzt im Hinblick auf die Erfahrung moderner Urbanität. Und die Studie, die unser heutiges Sprechen von Subkulturen vielleicht am nachdrücklichsten prägt, Dick Heptich's Subculture, The Meaning of Style, erschien 1979, als Punk, Heptichs wichtigster Stichwortlieferant, durchaus noch existierte, auch wenn die Band Crass 1978 verkündet hatte, Punk sei nunmehr tot. Punk became a fashion just like hippie used to be, and it ain't got a thing to do with you and me. Der Anspruch steht allerdings auch in Spannung zum Titel des Buches, der dessen Gegenstand gerade als historischen präsentiert, ja behauptet, ihn erst rekonstruktiv erschließen zu müssen. What was the hipster? A sociological investigation, heißt der Band, den die Macher der New Yorker Zeitschrift N plus One 2010 veröffentlichten und der zwei Jahre später mit einigen Ergänzungen bei Suhrkamp unter dem Titel Hipster, eine transatlantische Diskussion in Übersetzung erschien. Natürlich gibt es eine auch hierzulande hinreichend bekannte Tradition solch ironisch distanzsuchender Titel aller Was war links, was waren Medien und so weiter, die Aktualität erstmal für erledigt erklären müssen, bevor man sich argumentativ in sie mischt. Und gerade Subkulturen werden ja bekanntlich umso schneller für tot erklärt, je radikaler sie in nonkonformistischem Gestus auftrumpfen. Man darf N plus One getrost zutrauen, diese Erzähltradition vorzeitiger Todesfälle ironisch aufzugreifen. Schließlich liegt die Pointe des Buches eben darin, den New Yorker Hipster der 1990er, 2000er Jahre als Sozialtypus zu profilieren, der sich dem Interpretationsmodell progressiver Subkulturen, wie es in den 1970ern hieß, immer schon entzieht. Und damit auch der Nachrede, er habe sich politisch, ästhetisch, wie auch immer, erledigt. Das System kann das Ding schließlich nur stehlen, wenn dieses überhaupt mit dem Verständnis antritt, sich einem System, was immer das sein mag, entgegenzustellen, wenn man ihm also eine verratene Ablehnung von Bubblegum, Rock, Plastic, Transistors, Narzissmus und sozialen Eliten zuschreiben kann. Alles Schlagworte aus Crass, Punk is Dead, die freilich längst als Gemeingut gelten dürfen. Entsprechend diffus ist die Begrifflichkeit. Der Titelheld der soziologischen Untersuchung figuriert als subkultureller Typus, als äußerst heterogene Figur, die in diversen Subkulturen zu verorten ist, dann erscheint er als subkulturelle Formation, schließlich doch schlicht als eigene Subkultur, was im Übrigen synonym zu Jugendkultur steht. Und das alles allein in den Beiträgen von Mark Greif, der in Interviews zum Buch auch noch von einer Pseudo-Subkultur spricht, die ihren konsumbesessenen Lifestyle mit Versatzstücken widerständiger Existenz ausstaffiere, sogar vom Hipster als Anfang vom Ende aller Subkulturen. Übrigens ein Zitat aus einem Skype-Interview mit Greif, das die ZDF-Sendung Aspekte führte, die sich auch berufen fühlte, ihre Zuschauer vor einem drohenden Radikalitätsschwund zu warnen. Zitat ZDF: Der Hipster ignoriert seine Mitmenschen. Er hält sich von gesellschaftlichen Debatten fern und rebelliert nicht wie frühere Subkulturen. Er will nicht wie die Hippies die Welt verbessern. Er scheißt auch nicht auf System wie die Punks. Und darin liegt die Gefahr. Wobei es nebenbei gesagt interessant ist, dass sich diffus liberale Kulturjournalisten immer, wenn es gilt, aktuelle Subkulturen zu denunzieren, plötzlich an der Seite einer radikal linken Kritik wähnen, die wenigstens noch gesellschaftliche Debatten anstoße. Das wurde gegen Punk genauso gewendet wie 10 Jahre zuvor gegen die Counterculture der Hippies, der man inzwischen ein wohlmeinend spöttisches Weltverbesserungsetikett anpacken kann. Der Inkonsistenz der Begriffe entspricht das Desinteresse an einer irgend elaborierten Theorie der Subkulturen. Ganze 3 Seiten des Bandes werden darauf verwendet, die Genese von Subkulturen, Beispiele Skater, Hacker, Punks, aus adoleszenten Distinktionsmechanismen abzuleiten, die es erst dem Jugendlichen erlaubten, Nachteile im sozialen Wettbewerb auszugleichen, dann dem Mitzwanziger sich mit Hilfe des angesammelten kulturellen Kapitals in der Großstadt zu behaupten, bis er 30 wird und damit schwupps bei den teureren Statussymbolen der Mainstream-Oberschicht europäischen Autos, 4-Sterne-Restaurants auf Pump gekauften Eigenheimen angelangt. So einfach kann Soziologie sein und sich trotzdem an Pierre Bourdieu halten. Wenn aber die Diagnose trägt, die dem Hipster gestellt wird, dass er nämlich als Symptom des Bedeutungsverlusts subkultureller Positionsbestimmung verstanden werden müsse, gilt dann Ähnliches für das Sprechen von Subkulturen. Ist der Begriff, das wäre meine erste Beobachtung, derart veralltäglich, dass Inkonsistenzen, wie sie die Hipster-Investigation kennzeichnen, als rhetorischer Spielraum durchgehen? Und hat er sich vom Anspruch theoretischer Fundierung weitestgehend losgesagt? Entsprechend ließe sich beobachten, dass es weniger darum geht, die Konturen spezifischer Subkultur zu benennen, überhaupt also Subkulturen als solche analytisch in den Blick zu nehmen, vielmehr darum, Deutungselemente subkulturell transgressiver Ästhetik, Existenz, Politik zu addieren und neu zu kombinieren. Ein Beleg dafür mag sein, dass die avisierte soziologische, an anderer Stelle amateursoziologische Analyse weitgehend ausbleibt. Im Hipsterbuch wird vor allem erzählt und historisiert. Nicht, dass das unvertraute Modi wären. Noch die enger akademische Subkulturgeschichtsschreibung kennt ihre Anekdoten, Spannungsbögen, Gerüchte, Heldensagen. Und wer die Mechanismen der Historisierung studieren will, den wird Graham Marcus' Geheimgeschichte des 20. Jahrhunderts in Lipstick Traces sicherlich eine Weile beschäftigt halten, die von den Sex Pistols recht problemlos zur situationistischen Internationale, zu Dada und zu den Münsteraner Wiedertäufern kommt. Erzählung meint dabei durchaus auch Deskription. Die Liste, Hubert Fichte hätte gesagt, die Litanei, gehört über die Jahrzehnte, Jahrhunderte zum festen rhetorischen Repertoire. Hier sind es vor allem Aufzählungen äußerer Attribute, durch die der Hipster gerade als gefährlicher Oberflächenrebell kenntlich gemacht werden soll, in denen aber auch die Kommentatoren ihre Beobachtungspotenz unter Beweis stellen, in wie auch immer ironischer Doppelung des kritisch benannten Distinktionsgestus. Der deutsche Hipster erscheint in einem Beitrag von Jens Christian Rabe mit einer Hornbrille oder einer bunten Ray-Ban-Sonnenbrille, mit engen, am Gesäß aber etwas hängenden Jeans, einem engen Hemd oder T-Shirt mit großzügigem V-Ausschnitt und spitzen Halbschuhen, auf einem gut erhaltenen alten Fahrrad oder Fixie und so weiter. Der New Yorker Hipster der 1990er wird charakterisiert durch, Zitat Greif, Schlüsselbegriffe wie Truckerkappen, altmodische Feinripp-Unterhemden, auch Wife-Beater genannt, die plötzlich als Oberbekleidung getragen wurden, eine gewisse Amateur-Porno-Ästhetik, überbelichtete Polaroids, gefakte Holzverteifelungen, Bier der Marke Pabst Blue Ribbon, Porno- oder Pädophilen-Schnauzer, Pilotenbrillen, T-Shirts, wie man sie im amerikanischen Herzland trägt, mit Aufdrucken, die für Dinge werben wie den Flohmarkt der lokalen Kirchengemeinde, weiße Tennissocken und so weiter und so fort. Ich deute nur nebenhin an, dass der auch ästhetische Nebengewinn solche Verfahren zur Attraktivität der Auseinandersetzung mit subkulturellen Gegenständen beitragen mag. Analog den Nebengewinnen an sekundärem Nonkonformismus, tertiärem Glamour, quartärem Radikalismus, die die Auseinandersetzung mit Subkulturen abzuwerfen scheint, uneingestanden natürlich, aber nicht minder wirksam. Wichtiger scheint mir die Frage nach der Historisierung. Der Titel gibt bereits den Hinweis und offenkundig liegt die Wette des Buches weniger darin, eine subkulturelle Formation zu analysieren, sondern sie zu historisieren, während sie noch existiert. Der Novitätswert mag auch da überschätzt sein, aber, das wäre meine zweite Beobachtung, der Rhythmus und die Modi der Historisierung und Selbsthistorisierung scheinen sich durchaus zu verschieben. Gerade für die Selbstdefinition scheint die schnellstmögliche, also die Live-Historisierung des eigenen Lebensentwurfs zunehmend attraktiv. Ob dieser nun eigens als subkultureller vorgewiesen wird oder nur verfügbar gewordene Elemente subkultureller Ästhetik und subkultureller Biografik einbindet. Die Konjunkturzyklen der Historisierung von Subkulturen zu rekonstruieren, also wiederum zu historisieren, vielleicht wäre das ein wissenschaftshistorisches Desiderat. Wobei es kaum möglich ist, von Historisierung zu sprechen, ohne eine zugrunde liegende Abwehr zumindest untergründig mitzuschleppen. Schließlich sind soziale Phänomene immer historische und keine Analyse, auch keine Selbstverständnisklärung könnte sinnvoll von dieser Binsenweisheit absehen. Historisierung meint also stets mehr als eine Reflexion geschichtlicher Bedingungen, nämlich Interpretation, Neutralisierung, Kaltstellung, Kanonisierung, Vereindeutigung, Trivialisierung, Intellektualisierung und so weiter, aber ebenso das Einmünden in jahrhundertelang verfeinerte Topoi, auch des Aufstiegs und Niedergangs, vielleicht eine Verkitschung, zu Teilen sehr reale Überlieferungsprozesse, die übrigens Greif durchaus anspricht, als ob Norman Mailer gleichbedeutend mit den frühen Hipstern wäre, die Hippies gleich Woodstock, Punkrock gleich Sex Pistols und Grunge gleich Kurt Cobain. Historisierung ist, so denke ich, ein selten direkt adressiertes, nichtsdestoweniger zentrales Problem, mit dem jede theoretisch oder poetologisch interessierte Rede von Subkulturen einen Einsatz finden könnte. Welche Bedrohung, aber auch welches Versprechen sehen die, die sich ihnen zugehörig fühlen, im Übergang in die Überlieferung? Welche Strategien entwickeln sie, um sich diesem zu entziehen, ihn zu kontrollieren, aber auch zu befördern? Wie kreuzen sich Selbst- und Fremdwahrnehmung in diesem komplexen Spiel? Vielleicht, ich bewege mich tief im Ungefähren, ist die wieder und wiederholt protokollierte Weigerung der mit großer Gewissheit sogenannten Hipster, sich als solche vorzustellen, also auch die gängigen Topoi subkultureller Selbstdarstellung zu bedienen, eine verwandte, jedenfalls genauso symptomatisch gegenwärtige Reaktion wie der gegenläufige Versuch, das eigene Eintreten in die Sozial- und Stilgeschichte der Subkulturen nach Kräften zu beschleunigen. Ein typisches Indiz dafür ist die Variation klassischer Veteranenrhetorik, wenn von Ereignissen die Rede ist, die ein, zwei Jahre, gelegentlich auch nur ein, zwei Monate zurückliegen. Ein anderes die Aneignung klassisch subkulturell besetzter Begriffe, Namen, Orte und so weiter. Stellt man in Rechnung, dass sich zumindest jugendliche Pop- und Subkulturen unserem Verständnis nach durch eine ausgeprägte Gegenwartsfixierung auszeichnen? Was bedeutet dann die schwindende Abwehr gegenüber der Historisierung? Zumal eine Gegenwartsfixierung uns ja schon technisch allgegenwärtig zugemutet wird, ein Bewusstsein der eigenen armseligen Historizität eher nicht. Wofür vielleicht gerade die Symbolfigur Hipster einsteht, als vorgeschobener Idiot nicht nur einer artikulierten Konsumbereitschaft, sondern ebenso beflissenster Gegenwärtigkeit. Die Autorinnen und Autoren des Hipsterbuches interessiert diese Frage freilich weniger. Sie kompensieren das zunächst mal unterstellte Schweigen ihrer Subjekte durch eine Chronologie der modischen und räumlichen Verschiebungen und eine wiederholte Begriffsgeschichte, die in der Jazzkultur der 1930er einsetzt und Norman Mailers 1957er Hipster-Essay The White Negro eher gelangweilt mitnimmt als, Zitat Greif, 0815 Fußnote an dieser Stelle. In diesem Sinne nimmt Mark Greif das Ressentiment gegen sich und seine Co-Autorinnen und Autoren schon mal vorweg. Soll man sie doch Nachzügler, Spielverderber und verkopfte Feuilletonisten nennen, ihrer korrekten Bilanz des Hipstertums werde das nichts nehmen. Ohne den Begriff aufzubringen, beruft er sich dabei auf das klassische Konzept teilnehmender Beobachtung, das in der ethnologischen Feldforschung entstanden ist, aber etwa von den Soziologen der Chicago School schon sehr bewusst auf die Hobos, Taxi-Dancers, Gangs und Jazzer amerikanischer Großstädte angewandt wurde. Mit allen Problemen von Distanz und Nähe, mit denen es die Subkulturforschung zu tun hat. Wiederum bei Hubert Fichte findet man scharfe erzählerische Pointierungen genau dieser Frage, sei es in seiner Hamburger Kneipenethnographie Die Palette von 1968, sei es in den nachgelassenen Romanen aus seinen amerikanischen Feldforschungen vor allem im Roman der Ethnologie Explosion und im Kurzroman Forschungsbericht. Aber auch Hunter S. Thompsons Hell's Angels, The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs von 1966 mag als Hinweis dienen, dass die Literatur Mittel kennt, sich tiefer in diese Dilemmata hineinzuschreiben. Und das will ich als letzte Beobachtung vorwegschicken. What Was the Hipster, als sozialwissenschaftlicher Versuch präsentiert, aber ebenso entschieden als Wissenschaftsparodie, ist, so gelesen, nicht zuletzt ein Versuch, die prekäre Rede von Subkulturen als solche kenntlich werden zu lassen. Das verworrene Geflecht von Fremd- und Selbstzuschreibungen, von Fremd- und Eigenanekdotik, das Tendieren ins anthropologisch Allgemeine oder ins thesenhaft Bescheidwisserische, den Exotismus, die Vermessenheit der eigenen Beobachtung belastbarer Erkenntnisse zuzutrauen, das Kokettieren mit der Zugehörigkeit zum beobachteten Phänomen, das Flirren überhaupt des Gegenstands und der ihm zugewiesenen Begriffe, auch angesichts einer medialen Realität, die klassische Distinktionsvorteile subkultureller Informationsökonomie mit ihren Fanzines, Szeneläden und so weiter wegfegt. So führt die Tagung nach dem, was der Hipster war, endlich auf die unserer Tagung. Was waren Subkulturen? Wie wird von ihnen gesprochen? Und was, wenn alles ganz anders wäre?